Wer kennt ihn nicht? Den Hallo aus Jericho. Bartimäus meine ich natürlich. Und warum sage ich Hallo zu Bartimäus? Ich kann mich noch erinnern, wo unsere Kinder klein waren. Sie haben gern die biblischen Geschichten gehört. Und eine Bibel haben sie besonders geliebt. Die Bibel von Kiesekort. Da hat er mehrere Bücher geschriebene und interessante Bilder waren dazu gegeben. Und beim Bartimäus, da war der Mund fast so groß wie der Kopf. Der hat richtig laut geschrien, größer konnte der Mund gar nicht werden. Aber es hatte auch einen Grund, warum er geschrien hat. Wo er sich zusammengenommen hat und sagt, jetzt muss ich schreien. Jetzt ist die Gelegenheit. Ja, ihr werdet sagen, Bartimäus kennen wir schon, auch diese bekannten Geschichten, die kann man weglegen. Nein, wir sollten sie nicht weglegen. Gerade auch die Bartimäus-Geschichte hat eine besondere Bedeutung auch. Es ist interessant, wo sie auch steht, diese Geschichte. Sie steht am Ende der Wirksamkeit Jesu. Und ich lese uns heute aus dem Markus-Evangelium, Markus 10, Vers 46 bis 52. Und das Markus-Evangelium, die ersten 10 Kapitel beschreiben ja Jesu Wirksamkeit, die 3 Jahre und dann die nächsten 6 Kapitel, da wird eine Woche beschrieben, nur eine Woche, die letzte Woche, die ja da Jesus erlebt hat, bis zu seinem Sterben am Kreuz. Übrigens, wir haben ja diesen Bericht nicht bloß im Markus-Evangelium, sondern auch im Lukas-Evangelium und dann auch im Matthäus-Evangelium. Und Matthäus, da taucht nicht bloß der Bartimäus alleine auf, sondern haben wir noch einen Blinden dazu. Aber wir wissen nicht von ihm Namen. Ist auch nicht so entscheidend und wichtig. Ich lese uns mal die Verse aus Markus-Evangelium nochmal, wer die Bibel mit hat. Markus 10, Vers 46 bis 52. Und da heißt es, und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Bis hierher, der Herr segne uns sein Wort. Amen. Ja, ich habe mich auch gefragt, wie bekommen wir Zugang zu Jesus? Wir bekommen nur Zugang zu Jesus, weil der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist. Sonst hätten wir keinen Zugang. Und so verstehe ich auch diesen Vers 46. Er ist zugleich der Basissatz für diese Geschichte. Und sie kommen nach Jericho. Ihr Kinder, ich habe euch auch Bilder mitgebracht. Er war nicht bloß der Herr Jesus allein, sondern er wurde immer begleitet von seinen 12, von seinen 12 Jüngern. Und er wurde begleitet immer von einer großen Volksmenge. Sie zogen immer mit Jesus mit. Und hier war es ein besonderes Ziehen Jesu. Es ging nämlich hinauf nach Jerusalem. Von Jericho bis nach Jerusalem liefen sie hoch. Und wer es weiß, Jericho liegt ungefähr 200 Meter unter Meeresspiegel und Jerusalem 800 Meter über Meeresspiegel. Und für euch größeren Kinder gleich mal eine Matheaufgabe. Ja. Ihr könnt bestimmt gut rechnen, wie groß ist der Höhenunterschied? Was denkt ihr, wie groß ist der Höhenunterschied? Von minus 200 Metern bis... Wer hat es sich gemeldet? Bis 1000? 1000? Stimmt wirklich, Christian. Ja, man muss mal sehen, bleiben Sie dabei, ist doch schön. 1000 Meter Höhenunterschied und das auf einer kurzen Strecke. Es ging immer hinauf nach Jerusalem Und ich kenne einen Psalmbeter, Psalm 121, ne, der hat das Jerusalem auch vor Augen, aber er sieht auch mit bangem Blick auf die Berge, die vor ihm liegen. Ne? Psalm 121, Vers 1 und 2 haben wir ja diese wunderbaren Verse, ne, wo der Psalmbeter auf die Berge schaut, aber auch die Frage stellt, woher kommt meine Hilfe? Meine lieben Geschwister, das ist ja die entscheidende Frage, woher kommt meine Hilfe? Und ein anderer Pilger wird ihn dann darauf geantwortet haben, wenn er die Frage gestellt hat, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ist es nicht dieser Weg, den der Herr Jesus auch geht, der letzten Abschnitt, um uns zu helfen, ne? Um das auch zu verstehen, was ist damit gemeint, woher kommt meine Hilfe? Was ist das für Hilfe, ne? Und wir brauchen keinen bangen Blick mehr auf die Berge zu haben. Wir haben ja Angst vor den Bergen, ne? Krebs und vor anderen Geschichten. Wir kennen die Berge auch aus unserem Leben. Und es ist schön, dass einer für uns alles klären will. Da will uns sagen, hab keine Angst. Leg dein Leben in meine Hand. Ich tue alles für dich. Ich rette dein Leben. Und dein Leben braucht Rettung. Deshalb war der Herr Jesus unterwegs. Viele verstehen das gar nicht. Ne? Die wollen Jesus zum großen König machen, zum Politiker machen. Ne? So einen brauchen wir, der alles für uns regelt. Ne? Aber wir vergessen insgemein unser ganzes Leben, das Rettung braucht. Ne? Ja, wie bekommen wir Zugang zu Jesus? Und Bartimäus hatte auch Zugang bekommen zu Jesus. Ne? Ich will ihn euch mal ein Stück auch beschreiben. Vielleicht könnt ihr Kinder mithelfen, ihn zu beschreiben. Was war denn mit dem Bartimäus los? Was war denn sein Problem? Kaspar? Ja, aber blind. Er hatte nichts gesehen. Ne? Ich war in einer Bibelstunde, da haben wir auch über dieses Thema gesprochen von Bartimäus. Und da war Familienvater mit dabei, da sagt Christfried, ich habe mal die Geschichte genau recherchiert. Denn ich wollte das ja auch mal wissen, ne? War da von Anfang an blind, ne? Blind geboren oder später durch einen Unfall blind geworden. Und er sagt, er kennt einen Geschichtsschreiber, den kannte ich gar nicht, ich habe auch den Namen wieder vergessen. Na, wir kennen nur Josephus und er sagte, er hat mal recherchiert und der Geschichtsschreiber beschreibt in Bartimäus, der war von Geburt an blind, das habe ich nicht gewusst, ne? Von Geburt an blind. Könnt ihr euch vorstellen, ihr Kinder, ne? Ihr würdet noch nie was gesehen haben. Ne? Ihr könntet gar nicht, wenn ich euch den schönen Wald beschreibe, die Bäume beschreiben, die würden sagen, Herr Schmidt, ich kann damit nichts anfangen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie grün aussieht, ne? Wie rot aussieht oder wie gelb aussieht. Schlimm, wenn man sich nichts vorstellen kann. Man muss vorstellen, der Bartimäus, ne, der war nicht bloß blind, sondern schaut mal an, Kinder, was hat er in der Hand? Was hat er gemacht? Der hat gebettelt. Muss vorstellen, ne, eine Not ist er nie allein. Ne? Not gibt es nicht in der Einzahl, immer in der Mehrzahl. Eine Not zieht andere Nöte nach sich. Ist immer so. Könnt ihr euer Leben anschauen. Ne? Er hat nicht bloß eine Not. Aber der Bartimäus hatte alle Voraussetzungen, um zu Jesus zu kommen. Denn wenn man von Ihnen ein Zeugnis schreiben würde, oder ich ein Zeugnis schreiben würde, würde ich drunter einen Strich machen und würde ich drunter schreiben, mangelhaft, nee, ich würde noch was anderes drunter schreiben, nichts. Er hatte nichts zu bringen. Ne? Er war arm, orientierungslos, war auf Hilfe anderer angewiesen. Er hatte nichts, er kann nichts, ne? Er bringt nichts. Was soll ich da aus meinem Leben machen? Ein 27-Jähriger in Chemnitz, der wollte sich von der Eisenbahnbrücke runterstürzen. Er hat auch gesagt, ich kann nichts, ich bringe nichts. Das haben die mir öfters auch gesagt. Und mein Leben ist so kaputt. Ich habe so viel Mist angestellt. Mein Leben ist voller Sünde. Ich kann nur mein Leben wegwerfen. Nichts. Und die Feuerwehr rief dort den Pfarrer, den ich auch gut kenne, mit dem ich viele Jahre zusammengearbeitet habe. Der hat ihn von der Eisenbahnbrücke geholt und hat gesagt, ich kenne jemand, der für dich da ist. Gerade wenn du sagst, nichts, 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 ne, in deinem Leben. da hast du die besten Voraussetzungen, zu ihm zu kommen. Ich kenne jemanden, der für die Nichtigkeiten zuständig ist, für das Nichts zuständig ist, der Herr Jesus. Ne? Und hat ihm den Weg gezeigt, wie wunderbar. Ne? Dass es solche Menschen gibt und dass es wichtig ist, dass er auf dem Markt gibt. Ne? Dass er Leute in Kontakt bringt mit Gott, mit Jesus. Das ist so wichtig. Ne? Nichts. Ne? Und sein Leben wurde gerettet. Er war gerade dabei. Und in 12 Minuten kam dann der Zug aus Chemnitz weiter nach Wüstenbrand rüber. Da wollte er sich von der Eisenbahnbrücke stürzen, was sagen. Für nichts. Ne, da heißt, es hat keinen Zweck. Ne. Das Leben ist sinnlos. Ne. Er wollte sein Leben wegwerfen. Wie gut, dass jemand da war. Wirf dein Leben nicht weg. Sondern wirf dein Leben in die Hand Jesu. Das ist wichtig. Ne. Und er hat ihn gerettet. Und wir werden ihn wiedersehen. Wenn wir im Himmel sein, werden ihn wiedersehen. Und dürfen uns über ihn freuen. Ne. Vielleicht wird er auch seine Geschichte erzählen. Oder er braucht sie vielleicht gar nicht mehr zu erzählen. Merken wir, wie bedeutungsvoll auch diese Geschichte von Bartimäus dadurch wird. Und er saß am Straßenrand und bettelte. Jeder von uns hat seinen Platz. Und manche Plätze, ich sage auch jetzt immer wieder zu den Kindern oder Dinis, manche Plätze sind nicht gut. An dem Platz, wo du sitzt, zeigt das oft, wie dein Leben aussieht oder was dein Leben bestimmt. Das ist so. Er bettelte. Ja, der Blinde, der konnte nichts sehen, aber umso besser war sein Gehör. Er musste ja irgendwie etwas wahrnehmen. Und deshalb strengte er sich an, genau zu hören. Was ist denn draußen los auf der Straße? Wer läuft denn gerade vorbei? Vielleicht ist es jemand, der mir helfen kann. Und Bartimäus war ja nicht dumm, er hat viel gehört. Er hat auch von Jesus gehört. Und Bartimäus, der hatte Durchblick, obwohl er blind war. Sein Glaube hat ihm geholfen. Vielleicht hat ihm jemand auch von Jesus erzählt. Und nun hört er, dass Jesus vorbeikommt mit seinen Jüngern. Er hat es irgendwie wahrgenommen. Die Leute, die haben ja geredet und haben gesagt, der Herr Jesus ist heute mit dabei. Und er hörte das. Ne? Und er dachte, das ist die Chance für mein Leben. Und hat ganz laut geschrien. Ne? Du Sohn Davids, erbarm dich mein. Und es ist gar nicht so einfach. Man hatte auf der Straße Geräusche, dann sich durchzusetzen. Er hat aber seine ganze Stimme zusammengenommen. Er wusste, jetzt habe ich Zugang zu Jesus. Ihr lieben Geschwister, wir haben nicht immer Zugang, oder ihr Kinder, nicht immer Zugang zu Jesus. Ne? Aber wir müssen die Stunden nutzen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann kommt zu ihm, dann der Ruf zu ihm. Und hat ganz laut geschrien. So interessant, was er geschrien hat. Ne? Du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Ne? Der Bartimäus wusste, der Jesus ist nicht bloß einfach der Nazarener. Dabei sein Vater dort gearbeitet hat, vielleicht 30 Jahre bei seinem Vater dort gearbeitet hat, in Nazareth. Und deshalb wurde er Nazarener genannt. Die Jünger haben ihn auch Nazarener genannt, bis auf Petrus. Und das Volk, das meiste Volk hat ihn auch Nazarener genannt. Ihn kannten sie nicht anders. Aber er hat Durchblick. Er weiß, der Herr Jesus ist nicht irgendeine Person, wie der andere, sondern das ist der Gesalbte, das ist der Messias. Und den rufe ich. Und was er sagt, ist interessant. Erbarm dich meiner. Kyrie eleison. Erbarm dich meiner. Bartimäus hat gewusst, dass er ein Sünder ist. Dass er ein Sünder ist. Er hat es vielleicht auch oft schon gehört, wenn die Leute an ihn vorbeikamen und haben gesagt, Mensch, der Bartimäus, wer weiß, was er früher für Geschichte hat, was die Eltern alles angestellt haben, dass er blind geboren werden musste, dass er so krank ist. Er hat das Wort Sünder oft gehört. Und deshalb konnte er nur sagen, Herr Jesus, erbarm dich meiner. Einer, der sich als Sünder erkannt hat, kann das so zum Herrn sagen, erbarm dich meiner. Und er hat dann Zugang zum Herrn. Erbarm dich meiner. Ich habe mich mit Theologen mal darüber unterhalten, wie das ist, wenn wir nicht mehr in unseren Gemeinden über Sünder reden, nicht mehr über Sünde reden, was da passiert. Wisst ihr, dann haben wir alle den Eindruck, wir sind doch gut, wir sind doch in Ordnung, wir sind fromm, wir gehen im Gottesdienst. und stellen nichts Schlimmes an. Wir sind doch in Ordnung, wir sind doch gut. Nein, es muss nicht, und da kommt keiner mehr zum Glauben. Wenn wir das ausblenden, da kommt keiner mehr zum Glauben. Deswegen ist auch die Verkündigung sehr, sehr wichtig. Auch ich sehe auch meine Hauptverantwortung an den Kindern, an den Teenies, an den Jugendlichen, dass ich ihnen das sage, dass ich den Spiegel vor Augen führe. Ich habe das mal in Stuttgart gemacht, da war ich in einer großen Gemeinde. Und da habe ich einen Spiegel mitgebracht und da sage ich, ich brauche mal jemanden, der nach vorne kommt. Da kam der stellvertretende Gemeindeleiter nach vorne und da habe ich zu ihm gesagt, hier nimm mal den Spiegel, jetzt schau mal in den Spiegel rein, was siehst du? Der nahm den Spiegel, ich dachte, Mensch, da muss doch nur endlich meine Antwort sagen. Da drehte den Spiegel hin und her, ich dachte, na, sag mal was. Ne? Bis er dann sagte, das bin ich. Das bin ich. Und es ist schön, wenn sich Menschen erkennen als Sünder. Das ist die Realität. Und wer das weiß, ich bin ein Sünder, das sagt auch dann den anderen Satz. Deshalb brauche ich auch einen Herrn Jesus. Deshalb brauche ich ihn. Und da, Herr Jesus ist ja deshalb in diese Welt gekommen. Nicht wegen den Gerechten, nicht die sich gut finden, sondern solche Personen wie den Bartimäus. Und den anderen kann man gleich mitnennen. Nennt Zachäus, den der Herr Jesus vom Baum geholt hat. Ja, der war nicht besser. Ja, und der Bartimäus hat laut geschrien, wie hat sich die Volksmenge verhalten und die Jünger, was denkt er? Ja, du störst, Martin. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass dann bei den Sätzen stehen würde. Die Jünger kamen sofort zu Bartimäus gerannt. Bartimäus, wir nehmen dich unter den Arm. Ne? Wir bringen dich jetzt zu Jesus. Wunderbar, dass du das schreist. Du brauchst den Herrn Jesus. Ich frage mich, was haben die Jünger überhaupt beim Herrn Jesus gelernt? Ne? Dass sie das nicht machen. Ne? Sondern, wie mein Kind gesagt hat, eine halte Gusche. Ne? Kennt ihr das Wort Gusche? Nee. Ja, ich komme ja aus einem anderen Bundesland, da redet man anders wie bei euch. Ne? Halt den Mund oder Jugendliche sagt mal, halt die Klappe. Weißt du? Wie deuten wir das? Wollten die alle ihre Ruhe haben? Mir geht es ja auch so, ne? Wir wollen ja alle unsere Ruhe haben, stimmt's? Ne? Wir Deutschen, wir wollen unsere Ruhe haben. Hm? Ne? Halt die Klappe, halt den Mund, du störst. Das Letzte, wenn jeder schreien würde hier. Ist es nicht schlimm? Verrückt? Und ich habe mich an dieser Stelle gefragt, ne? Wo werden wir zum Hindernis für andere Menschen, die zum Glauben kommen wollen? Ne? Ich bin auch schon zum Hindernis geworden. Ne? Wo werden wir zum Hindernis für Menschen, die zum Glauben kommen wollen, die zu Jesus kommen wollen? Ne? Das war ein echter Schrei. Ich habe mal so einen Schrei erlebt bei einer Kinderwoche, ne? Mit Kindern und Dinis hatte ich dort zu tun in der Woche. Es war eine schöne Woche, aber eine nervige Woche, eine aufregende Woche. Da hatte ich einen dabei, der hat ständig gestört. Immer musste wieder Ansagen machen. Und ich habe mir gedacht, am Freitag werde ich ihn rausschmeißen. Habe ich mir vorgenommen, den schmeiße ich raus. Man muss das nicht alles über sich ergehen lassen, oder? Wenn jemand stört, soll er nach Hause gehen. Der wollte ich richtig rausschmeißen. Was passierte am Freitag? Es ging halbwegs mit ihm. Ne? Es ging halbwegs mit ihm. Und wo ich dann aufgerufen habe, wer möchte sein Leben mit Herrn Jesus geben? Wer möchte mit mir sprechen? Seelsorge kam er. Er kam in die Seelsorge. Und er sagte zu mir, einer der ersten Sätze, Christfried, ne? Ich habe dir das Leben diese Woche ganz schwer gemacht. Ja, das habe ich mitgekriegt. Ich habe ihnen auch gesagt, was ich vorhatte am Freitag. Ich wollte eigentlich dich heute rausschmeißen. Und wollte ihm sagen, du brauchst nicht wiederzukommen. Und dann hat er seine ganze Not gesagt, wie Bartimäus. Seine ganze Not gesagt. Es brach in ihn heraus. Ein ganz trauriges Leben. Aber er hat den schönsten Tag seines Lebens an diesem Tag erlebt. Er hat sein Leben den Herrn Jesus gegeben. Wie sagt er zu mir, Christfried, es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als jetzt zum Herrn Jesus zu kommen. Weißt du? Wer kann mir sonst noch helfen? Der hat es erkannt. Ne? Wo man denkt, der hat eine ganze Woche gestört, der hat nichts mitgekriegt. Ne? Da muss irgendwie mit der Haut gehört haben. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Ne? Gibt es solche Kinder, die dann nur noch mit der Haut hören? Ne? Und vorstellen, er hat sein Leben den Herrn Jesus gegeben. Ich habe die ganze Woche gestört. Ne? Er hat geschrien innerlich. Und man tut es ja nicht leicht deuten, ne? Wenn jemand hier, man deutet das als Disziplinlosigkeit. Ne? Oder da will bewusst stören. Ne? Das habe ich ja wahrgenommen. So habe ich ihn wahrgenommen. Aber ich habe ihn nicht anders wahrgenommen. Ich hätte ihn auch anders wahrnehmen müssen. Steckt da nicht ein Schreien dahinter? Von tiefer Schuld steckt da nicht ein Schreien dahinter? Von tiefer Not. Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Er hat geschrien. Und deshalb sollten wir nicht zum Hindernis werden für Menschen, die schreien. Vielleicht schreien sie nach Abhilfe ihrer tiefen Schäden. Vielleicht schreien sie das. Ja, und die Frage ist, wie geht der Herr Jesus nun mit diesen Leuten um? Ne? Das ist so interessant, wie wird sich der Chef verhalten? Ne? Wie wird sich Jesus verhalten? Fängt Jesus jetzt eine Diskussion an? Könnt ihr das auch machen. Ne? Sag, ihr Jünger, kommt mal her. Zusatzlektion, ihr habt versagt. Ne? Ich habe euch was anderes gelehrt, wie man mit solchen Menschen umgeht. Macht der Herr Jesus nicht. Er macht keine Diskussion. Interessant. Wisst ihr, was da Jesus macht? Er dreht den Spieß um und sagt, ihr müsst was anderes zu dem Bartimäus sagen. Ihr müsst nicht ihn totschreien. Halt die Kusche, halt den Mund, halt die Klappe. Ihr müsst was anderes zu ihm sagen. Und das sind wunderbare Worte, die sie dann plötzlich sagen. Und liebe Geschwister, diese wunderbaren Worte können wir uns gegenseitig sagen, untereinander sagen, Menschen sagen. Sind das nicht wunderbare Worte? Man denkt, die sind völlig verwandelt, die Jünger, ne? Oder das Volk ist völlig verwandelt, wenn ich dann hier lese. Ne? Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Das sind doch völlig andere Worte als niederschreien. Ne? Als halt deine Kusche, sei getrost. Ne? Das vorstellen, sie geben den Bartimäus Trost. Und das müssen wir Menschen geben, Trost geben. Und das können wir aus seinem Wort heraus, ne? Wir können Menschen sagen, fürchte dich nicht, hab keine Angst, sei getrost. Und wir können das nur sagen, wenn wir um Jesus wissen. Ist doch wunderbar, wenn wir Menschen zu Jesus einladen. Nur dort bekommen sie Trost. Oder wenn ich denke an die Frau an Jakobsbrunnen, die hat es mit mehreren Männern versucht. Die dachte, wenn ich den neuen Mann heirate, die erste Zeit mag ja schön sein, dann ist mein Problem gelöst. Dann habe ich das wirkliche Leben. Aber du heiratest immer den gleichen Mann. Mit anderen Magen, bloß mit anderen Magen. Jeder Mann hat Magen. Die Frauen auch. Ja, Frauen dachten, ihr kommt jetzt gut weg. Wir müssen ja ehrlich sein, weil wir alle Sünder sind. Wir sind immer mit einem Sünder verheiratet. Ich habe das mal bei einer Trauung erlebt, wo der Pfarrer auch sagte, Ihr seid beide Sünder. Ne? Wir heiraten immer einen Sünder. Und deshalb braucht man Herrn Jesus. Ne? Ich hatte jetzt vor kurzem auch eine Trauung zu halten. Da habe ich es den Leuten auch gesagt, den jungen Leuten, Ehe zu dritt. Das ist wunderbar. Sie haben sich entschieden, Jesus in ihrer Mitte. Ne? Haben den Psalm 121, Vers 1 und 2 als Trauspruch gewählt. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ne? Damit sagen sie ja an, unsere Ehe braucht Hilfe. Ne? Sie gehen realistisch in die Ehe hinein. Ne? Unsere Ehe braucht Hilfe. Ne? Und es ist doch schön, wenn sie den neben sich haben. Ne? Einmal ne, der Herr Jesus oder Gott, der vor ihnen hergeht, wie im Psalm 23. Ne? Und auch dem Herrn, der neben dir geht. Ne? Der nur ein Gebet weit weg ist, ne? Der dein Leben begleitet. Und das braucht man. Ein wunderbares Wort. Ne? Ja? Das klingt ja ganz anders. Wir sind schnell dabei, ne, unsere Ruhe haben zu wollen. Wir sind schnell dabei, Menschen niederzumachen, ihnen das Schreien zu verbieten. Ne. Oder mit ihrer Not zu Jesus zu kommen. Ne. Wir sind schnell dabei, sie daran zu hindern. Und daran werden wir auch schuldig. Und der Herr Jesus sagt, so nicht. Ne. Er macht mit ihnen keine Diskussion, sondern ruft ihn her zu mir. Das ist das Richtige. Und ihr dürft auch Gottes Wort benutzen. Ne. Das sind Gottes Worte. Fürchte dich nicht, ne? Sei getrost. Ne? Und unser Leben braucht wirklich Trost. Ne? Und das Leben des Bartimäus erst recht. Ne? Trost. Ne? Und dieser Trost, den können wir nicht geben, den kann nur der Herr geben. Und er darf aufstehen. Der Bartimäus war das Sitzen gewöhnt. Aber er hat sich nicht an das Sitzen gewöhnt. Er war das Sitzen gewöhnt, hat sich aber nicht an das Sitzen gewöhnt. Wie viele wollen sitzen bleiben? Die Sache ist doch gar nicht schlecht, ne? Hartz IV am Straßenrand, ne? Ich kriege mein Geld, ich kriege meine Kohle, ich brauche nichts dafür zu tun. Manche gewöhnen sich auch an so ein Leben, aber das ist doch kein Leben. Wisst ihr, warum es kein Leben ist? Weil es nur ein bisschen Leben ist, mehr nicht. Ein bisschen Leben. Aber der Herr will Leben volle Genüge schenken, ne? Er will das ganze Leben schenken. Ne, steh auf, er ruft dich, ne? Weil der Herr den Menschen ruft. Und nur der Herr Jesus ist der Menschenfreund. Wir sind nicht die Menschenfreunde. Der Herr Jesus ist der Menschenfreund. Er ruft dich, ne? Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Und der Bartimäus kommt zum Herrn Jesus, ne? Wunderbar. Er kommt zum Herrn Jesus, ne? Welch ein wunderbarer Augenblick. Er kommt zum Herrn Jesus. Und wisst ihr, was er dort macht? Er wirft seinen Mantel ab. Ich habe mich gefragt, wozu hat denn der Bartimäus einen Mantel? Ihr Kinder, was denkt ihr? Herr Dinis. Christian? Ja, draußen war es kalt, ne? In Israel ist es ja so, ne? Tagsüber ist es sehr warm und nachts kann es richtig kalt werden, die schon in Israel waren. Christian, hast du recht, ne? Als Wärme, als Schutz, ne? Oder jemand sagte, als Sicherheit. Der Mantel war auch, so schreiben Theologen, auch die Wohnung, ne, für Bartimäus, auch die Wohnung von Bartimäus. Und er hat das alles weggeworfen, weil er sagt, das brauche ich nicht mehr. Wenn du zu Jesus kommst, da hast du in ihm alles, da brauchst du nichts mehr. Der Jesus gibt dir alles, Sicherheit, Schutz. Du brauchst nicht, um dein Leben zu retten. Du brauchst auch nicht Gedanken zu machen, was wird denn nun aus meinem Leben? Das sind ja die vielen Fragen, die wir haben. Sondern bei Jesus hast du alles. Und kannst du dir das vorstellen? Beim Herrn Jesus haben wir auch schon eine Wohnung. Ne? Eine Wohnung im Himmel. Dürfen wir uns darauf freuen. Wir haben eine Zukunft. Ne? Unser Leben ist geklärt. Ich habe voriges Jahr ein Ehepaar besucht. Die sind die letzte Wegstrecke gegangen. Ne? Sie waren gekennzeichnet vom Krebs. Ne? Man möchte gar nicht hinschauen. Und ich habe sie dann auch gefragt, wie ist es mit eurem Leben? Und sie waren ganz getrost, ne? Und fröhlich im Herrn. Christfried, es geht heim. Es geht heim ins himmlische Vaterhaus. Ne? Die haben sich drauf gefreut. Ne? Dort wird keine Träne mehr geweint. Dort gibt's keine Krankheit, keine Nöte mehr. Ist doch wunderbar, ne? Sie haben schon rechtzeitig, schon in jungen Jahren, ne, schon als Jugendliche, ihr Leben Jesus gegeben und von dort an mit Jesus gelebt. Ihre Hände oder ihr Leben in seine Hände gelegt. Ne. Und da ist ja alles geklärt. Und du brauchst nicht die ganzen Sicherheiten. Ne, du brauchst nicht, um mein Leben zu rennen oder um mein Leben zu kämpfen. In Jesus darf ich alles haben. Ja, der Herr Jesus stellt Ihnen aber eine Frage. Das ist interessant. Ne? Ich habe mich auch gefragt, diese Frage ist doch völlig überflüssig, ne? Was soll ich dir tun? Na klar, gib mir Augen, ist doch klar. Man stellt ja nicht eine Frage, was selbstverständlich ist, ne? Aber Jesus stellt schon diese Frage. Er möchte Klarheit haben, was du von ihm möchtest. Er möchte Klarheit haben. Wisst ihr, einige Zeilen vorher gibt's noch eine andere Geschichte. Auch die gleiche Frage, ne? Was willst du, dass ich dir tun soll? Und was sagt Johannes und Jakobus? Die wollten einen Sitzplatz neben Herrn Jesus haben. Ne? Einer links neben ihm, einer rechts neben ihm. Die wollten Macht, die wollten, ne, Einfluss haben. Ne, danach sehnten sie sich. Und der Herr Jesus hat ihnen diese Bitte nicht erfüllt. Sie haben nicht erkannt, dass ihr Leben erbarmungswürdig ist. Ne, sie haben das nicht erkannt. Die Frage steht zurecht. Ne? Was willst du, dass ich dir tun soll? Viele wünschen sich von Jesus, ne, Einfluss oder eine Einstellung zu haben, ne, oder dass sie eine bestimmte Position bekommen. Ne, so ist der Mensch. Aber er sieht sich nicht selber. Ne? Und der Bartimäus hat sich selber gesehen, wer wirklich vom Herrn ist. Und deshalb sagt er auch zum Herrn Jesus, Rabuni, ne, er nennt ihn Meister, dass ich sehend werde. Ne? Dass ich sehend werde. Nicht bloß, dass er in die Augen, ja, dass er Augenlicht wieder kriegt, sondern auch das innere Auge, ne, dass er sehen kann. Und ich denke, ihr lieben Geschwister, ihr lieben Kinder, das ist die wichtigste Frage für unser Leben. Herr, öffne mir die Augen. Ne? Wie viele sind blind? Ne? Auch in unseren Reihen, auch in unseren Gemeinden, stelle ich immer wieder fest. Ne? Wie viele sind blind? Und das ist die wichtigste Frage, die man an Jesus, wenn man nach Hause geht, in die nächsten Wochen hineingeht. Betet jeden Tag diese Frage. Herr, ich möchte sehen werden. Öffne mir die Augen. Es gibt vielleicht so manche Stellen, wo wir blind sind. Und der Herr tut uns diese Bitte erfüllen. Und schenkt uns die Wahrheit. Er schenkt uns das Licht. Und zeigt uns, was richtig, was falsch ist. Ja, wir kommen zum Schluss. Die Frage ist immer, was passiert nach so einer Jesus-Begegnung? Jesus sagt einfach zu ihm, geh hin. Er stellt keine Forderung. Geh hin. Geh einfach hin. Geh hin. Der Bartimäus wird sich gefragt haben, wo soll ich denn jetzt hingehen? Was ist denn, wie geht jetzt in meinem Leben weiter? Da Jesus hat ihm noch was gesagt. Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Bartimäus wurde sehend. Und dann kommt ein wunderbares Wort und folgte Jesus nach auf dem Weg. Bartimäus hat gesagt, es gibt für mich gar nichts anderes, kommt gar nichts anderes in Frage, als jetzt dem Herrn Jesus zu folgen, ihm zu dienen. Ist es nicht wunderbar, was der Herr macht? Er gibt Augenlicht, er rettet den Bartimäus und Bartimäus folgte dem Herrn nach. Ich kann mir vorstellen, dass so schreibt auch die Geschichtsschreibung, das sagte mir auch der eine Familienvater in der Bibelstunde, da hat er dann auch weitergelesen, wie die Pharisäer sich dann verhalten haben. Die haben sich maßlos aufgeregt, weil sie das nicht glauben konnten, dass da Jesus der Messias ist. Die haben das ja alles abgelehnt. Und da gibt's richtig, hat es richtig einen Zoff gegeben. Das beschreibt also nur uns die Geschichtsschreibung von unbekannten Geschichtsschreiber, den ich auch nicht kenne. Ich fasse zusammen, ihr lieben Geschwister. Wir haben heute eine bekannte Geschichte gehört vom blinden Bartimäus. Ein blinder Bartimäus, der am Straßenrand saß. Die Bibel beschreibt ganz klar seine Situation, seine Lebenssituation, seine große Not. Sein Leben war erbarmenswürdig. Und wie gut, dass der Bartimäus Zugang hatte zum Herrn. Das wird beschrieben in den kleinen Satz, und sie kommen nach Jericho. Da Jesus ist in diese Welt gekommen, damit auch wir Zugang haben zu ihm. Und wir dürfen zu ihm kommen. Und wir dürfen ehrlich sein vor ihm. Wir dürfen ihm sagen, wer wir wirklich sind. Auch ich brauche einen Herrn Jesus. Das darfst du ihm sagen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen.